Stell dir mal vor, du stehst mitten an so einer riesigen Kreuzung in einer völlig fremden Stadt. Der ganze Verkehr rauscht an dir vorbei und die Straßenschilder sind in einer Sprache, die du absolut nicht lesen kannst.
Oh ja, das klassische Albtraum-Szenario.
Genau. Und was machst du? Instinktiv greifst du in deine Tasche, holst dein Smartphone raus und öffnest sofort deine Karten-App.
Man sucht diesen einen kleinen blauen Punkt.
Richtig, genau diesen beruhigenden kleinen blauen Punkt auf dem Display, der dir quasi unmissverständlich sagt, hier bist du und da drüben geht's lang.
Wir alle verlassen uns ja blind auf diesen Punkt.
Ich meine, das ist ja mehr als nur Technologie, das ist eine richtige psychologische Stütze, die uns so eine klare Identität im Raum gibt. Aber, und jetzt kommt's, was passiert, wenn dieser blaue Punkt nicht einfach nur kurz das Signal verlierend? Stell dir vor, die gesamte Karte flackert plötzlich. Die ganzen Kontinente und Straßennetze verzerren sich völlig und der ganze Bildschirm löst sich einfach in so ein leeres, graues Rauschen auf.
Puh, da bist du dann nicht nur physisch verloren.
Genau das. Das gesamte konzeptionelle Gerüst von Ort, von Herkunft und Richtung, das existiert in dem Moment einfach nicht mehr.
Und dann stellt sich halt die große Frage, wer bist du eigentlich noch, wenn diese ganzen festen Koordinaten, auf die du dich dein ganzes Leben lang verlassen hast, von einer Sekunde auf die andere komplett wegbrechen?
Exakt. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen gedanklichen Entdeckungsreise. Also gut, lass uns das mal aufdröseln. Wir nehmen uns heute nämlich ein Bündel an Quellen vor, das sich genau in dieses, naja, beängstigende, aber eben auch extrem faszinierende Vakuum stürzt.
Und ich sag's dir, die Texte, die wir heute vorliegen haben, die bilden echt eine ziemlich radikale Landkarte für dieses unkartierte Gebiet.
Absolut. Was haben wir da genau auf dem Tisch?
Also, wir haben Auszüge, die extrem tief in Friedrich Nietzsches Philosophie des menschlichen Selbst eindringen. Dann liegt hier noch ein, ich würde mal sagen, fast schon rauschhaftes poetologisches Manifest von einem sogenannten Apollo-Institut.
Das ist wirklich wild, ja.
Oh ja, das ruft quasi den Zusammenbruch unserer aktuellen Identitätskonzepte aus. Und schließlich haben wir noch Lexikonartikel über Joseph Beuys und sein Konzept der sozialen Plastik.
Diese Quellen haben es wirklich in sich. Ich meine, die kratzen massiv an absoluten Tabus. Da wird mir eben das Ende christlicher Dogmen deklariert, moderne Identitätspolitik wird ziemlich scharf attackiert und radikale gesellschaftliche Umbrüche stehen im Raum.
An der Stelle müssen wir aber auch direkt mal kurz die Spielregeln klären.
Richtig, ganz wichtiger Punkt.
Unser Job hier bei diesem Deep Dive ist es definitiv nicht, diese teils ja doch sehr provokanten religiösen oder politischen Positionen der Autoren irgendwie zu verteidigen oder zu bewerten. Wir predigen das hier nicht.
Nein, überhaupt nicht. Wir betrachten diese Texte eher so wie, naja, wie Ingenieure, die einen richtig fremden, komplexen Motor auf dem Tisch liegen haben. Wir schrauben den auf, wir schauen uns die Zahnräder an und wollen rein sachlich verstehen, mit welcher Mechanik diese Ideen eigentlich funktionieren.
Ganz genau. Wir machen uns das nicht zu eigen, wir analysieren das System. Und das erste große Zahnrad in diesem philosophischen Motor ist ja die Demontage dessen, was wir so traditionell als unser Ich bezeichnen. Ja, wenn wir begreifen wollen, wie wir uns und die Gesellschaft neu erfinden können, müssen wir bei Nietzsche ansetzen. Der entkernt das Fundament, also das Individuum, mal eben komplett.
Weil die westliche Philosophie ja über Jahrhunderte von dieser Idee besessen war, dass es da so einen festen, unteilbaren Kern im Menschen gibt.
Genau. Descartes hat das damals mit seinem Ich denke, also bin ich quasi perfekt auf den Punkt gebracht.
Das war sozusagen der ultimative, unverrückbare blaue Punkt auf der Landkarte der Existenz.
Richtig. Und dann kommt halt Nietzsche um die Ecke und behauptet, dass dieser Punkt eigentlich nur ein Taschenspielertrick unserer eigenen Sprache ist.
Das fand ich beim Lesen der Quelle echt einen unfassbar faszinierenden Gedanken. Nietzsche sagt ja quasi, wir lassen uns einfach von der Grammatik täuschen, oder?
Ganz genau. Er bringt da dieses geniale Beispiel mit dem Blitz.
Ah ja, dieses Es blitzt.
Genau. Wenn wir in den Himmel schauen und sagen, es blitzt, dann suggeriert uns dieses kleine Wörtchen Es, dass da oben irgendein unsichtbares Wesen oder ein Ding sitzt, das diesen Blitz ausführt.
Als gäbe es da einen Täter.
Exakt. Dabei ist der Blitz ja einfach nur der Vorgang selbst. Da ist kein Täter hinter der Tat.
Krass. Und Nietzsche überträgt das dann 1:1 auf unseren Verstand, richtig?
Ja, er sagt, wir behaupten einfach, ich denke, und erfinden uns dadurch ein völlig künstliches, statisches Subjekt, also die Seele oder eben das Ich, das diesen Gedanken angeblich produziert.
Obwohl es vielleicht einfach nur ein Denkprozess ist, der da gerade abläuft. Er entlarvt dieses feste Ich also als reine Fiktion.
Eine nachträgliche Erfindung, um diese ganzen chaotischen Prozesse in uns irgendwie logisch zu ordnen.
Wahnsinn! Und an die Stelle von diesem starren Ich setzt Nietzsche dann den Begriff des Selbst. Und ich meine, das ist ja echt was völlig anderes.
Total. Wenn dieses alte Descartes-Ich wie so ein in Stein gemeißeltes Monument war, dann ist Nietzsches Selbst eher wie, naja, wie ein Fluss.
Das ist ein tolles Bild für unsere Zuhörer. Ein Fluss hat ja zwar einen Namen und man erkennt so grob die Form, aber, und das ist der Punkt, das Wasser darin ist in jeder Millisekunde ein komplett anderes.
Genau, es ist halt ständig in Bewegung.
Es wird von Zuflüssen gespeist, es reißt auch mal Uferkanten ein und definiert sich eigentlich ausschließlich durch die Strömung und den Weg, den es eben genau in diesem Moment zurücklegt.
Du bist nicht in zwei aufeinanderfolgenden Momenten exakt dasselbe Selbst.
Und was mir beim Durcharbeiten der Quelle noch massiv aufgefallen ist, dieses fließende Selbst verankert Nietzsche ja nicht in irgendeiner abstrakten geistigen Sphäre, sondern wirklich total handfest im physischen Körper, in dem, was er den Leib nennt.
Ja, das ist wirklich der absolute Dreh- und Angelpunkt seiner ganzen Überlegungen. Und warum fokussiert er sich da so extrem auf den Leib?
Wahrscheinlich, weil alles andere weggebrochen ist.
Genau. Das bringt uns zu seinem wohl berühmtesten Satz, diesem Gott ist tot. Das wird ja wahnsinnig oft als so eine reine atheistische Kampfansage missverstanden.
Dabei ist es in den Quellen eher eine messerscharfe kulturhistorische Diagnose.
Absolut. Der Tod Gottes bedeutet bei ihm den totalen Zusammenbruch aller metaphysischen Überbauten.
Also es gibt plötzlich keinen göttlichen Masterplan mehr.
Keine objektive Moral, die uns von oben diktiert wird. Und eben auch keine unsterbliche, immaterielle Seele mehr.
Und wenn all das wegfällt, was bleibt dann eigentlich als einzige verifizierbare Wahrheit noch übrig?
Nur noch die Biologie. Die physische Realität.
Also das Nervensystem, unsere Instinkte, die Verdauung sogar?
Ja, wirklich. Die physischen Reaktionen auf unsere Umwelt. Der Leib wird plötzlich zum neuen Zentrum der Gravitation, weil er schlichtweg das Einzige ist, das nach diesem ganzen metaphysischen Zusammenbruch überhaupt noch reale Substanz hat.
Das Selbst ist für Nietzsche also kein Geist, der den Körper wie so ein Auto steuert, sondern das Selbst ist der Leib mit all seinen unbewussten Antrieben.
Exakt.
Aber puh, ich stelle mir das vor, dieser Moment, in dem alle alten Wahrheiten wegbrechen, das muss doch ein unfassbarer Schock sein.
Ein gigantischer Schock. Und die Quellen beschreiben die Reaktion auf diesen Schockmoment mit der Geburt eines völlig neuen Typus Mensch. Nietzsche nennt ihn den freien Geist.
Ah, der freie Geist. Und der krallt sich dann nicht irgendwie panisch an die verbliebenen Trümmer der alten Moral?
Nein, im Gegenteil. Der wird von einer richtig eiskalten Leidenschaft der Erkenntnis angetrieben.
Er nutzt also die Methodik der Wissenschaft, um alles zu dekonstruieren. Er ist kalt, er ist analytisch, er ist zutiefst misstrauisch gegenüber allem, was bisher als unantastbar galt.
Und die Quelle nutzt dafür ja diese großartige Metapher des Schattens.
Ja, die müssen wir erklären, die ist echt gut.
Das ist eine super treffende Visualisierung. Normalerweise nehmen wir ja die Dinge, die uns am nächsten sind, also unsere täglichen Routinen, familiäre Bindungen, unsere ganzen erlernten Werte als absolut selbstverständlich hin.
Wir schauen sie eigentlich gar nicht mehr wirklich an, weil sie uns so vertraut sind.
Genau. Und der freie Geist tut nun etwas sehr Radikales. Er nutzt gewissermaßen seinen eigenen Schatten, um genau diese nächsten Dinge plötzlich in so ein fremdes Zwielicht zu tauchen.
Er entfremdet sich absichtlich von sich selbst.
Richtig. Er betrachtet seine eigenen Überzeugungen so extrem distanziert und objektiv, als würde er eine fremde Spezies unter dem Mikroskop untersuchen.
Also das klingt intellektuell extrem mutig. Aber, und hier muss ich mal kurz reingrätschen, wenn ich das für unseren Hörer jetzt mal in die Praxis umsetze, sehe ich da echt einen massiven Haken.
Okay, schieß los.
Wenn dieser freie Geist systematisch wirklich alles vertraute Wissen, jede einzelne Bindung und jeden Wert in seinem Leben wie mit einem Flug umgräbt und entfremdet, dann löst er doch das Fundament auf dem er selbst steht, oder?
Ja.
Wenn ich alles komplett dekonstruiere, lande ich doch logischerweise irgendwann im absoluten Nichts. Das ist doch pure Zerstörung. Wie überlebt man diese eisige Kälte der Erkenntnis und diese Sinnlosigkeit, ohne völlig durchzudrehen?
Das ist eine fantastische Frage und das ist genau der Moment, an dem die Philosophie umschlagen muss.
Hier wird es nämlich wirklich spannend.
Ja. Nietzsche war sich dieser Lebensgefahr, also dieses totalen Nihilismus, sehr wohl bewusst. Reine Zerstörung der alten Werte, das reicht einfach nicht aus, um eine menschliche Existenz zu tragen.
Das entstandene Vakuum muss also irgendwie gefüllt werden.
Ganz genau. Andernfalls kollabiert der Mensch einfach unter dem Gewicht seiner eigenen Skepsis. Und die Antwort, die sich aus unseren Quellen da herausschält, ist der Übergang vom reinen Analytiker zum Schöpfer.
Ah, also vom Zerstörer zum Erschaffer.
Wenn es keinen vorgegebenen göttlichen Sinn mehr gibt, den man einfach nur noch entdecken muss, tja, dann muss dieser Sinn aktiv erschaffen werden. Der Mensch muss quasi die Existenzweise eines Künstlers annehmen.
Er wird also zum Meister in seiner eigenen Werkstatt, zum Architekten seiner eigenen Werte. Das Leben selbst wird zu seinem Material, das er formen muss, wie eine Skulptur.
Exakt.
Und das ist jetzt der Punkt, an dem für mich unsere zweite Quelle auf den Plan tritt. Dieses absolut wilde Manifest des Apollo-Instituts.
Oh ja, das ist wirklich ein harter Text.
Ich meine, wenn man sich das durchliest, für unseren Zuhörer zur Einordnung, das wirkt auf den ersten Blick völlig entrückt, ein reiner Fiebertraum. Wir lesen da von einem apokalyptischen Entscheidungskampf, da tauchen plötzlich Höllenwesen auf, der mythische Tartaros und Goethes Faust werden beschworen.
Es ist extrem theatralisch.
Total. Und da wird das Ende einer erstarrten christlichen Identitätspolitik ausgerufen und plötzlich rücken, ich zitiere mal aus der Quelle, michalische Gegenkräfte in die Transzendentale der Schönheit ein.
Puh, ja.
Also, wie übersetzen wir diese extrem dichte metaphorische Sprache jetzt in etwas Handfestes für den Alltag unseres Zuhörers? Was steckt da mechanisch dahinter?
Also, wir müssen diese ganzen mythologischen Bilder wirklich als hochkomplexe philosophische Werkzeuge verstehen. Das Manifest beschreibt im Kern nämlich exakt den Kampf, den Nietzsche da gerade vorbereitet hat.
Den Kampf um die Gestaltung der Realität.
Genau, nach dem Wegfall dieser festen Dogmen. Wenn das Manifest da die christliche Identitätspolitik angreift, dann ist das eigentlich nur ein Platzhalter für jedes System, egal ob religiös oder politisch, das uns von außen so eine starre, unveränderliche Identität aufzwingen will.
Okay, und dieses alte System, das bricht jetzt zusammen?
Richtig.
Und was wollen diese sogenannten michilischen Gegenkräfte stattdessen aufbauen? Die Quelle spricht ja davon, dass sie eine Versöhnung von Empirismus und objektivem Idealismus anstreben.
Ja.
Das sind zwei massive philosophische Brocken. Empirismus, das ist ja grob gesagt die Welt der harten Daten, also das, was wir messen und anfassen können. Aber was genau ist hier der objektive Idealismus und wie versöhnt man das?
Das ist der absolute Schlüssel zum gesamten Text. Idealismus bedeutet in der Philosophie ja nicht, dass man einfach an das Gute im Menschen glaubt oder hehre Ziele hat.
Sondern?
Es ist die Auffassung, dass Ideen, also der Geist oder das Bewusstsein, die fundamentale Struktur unserer Realität ausmachen.
Ah, okay.
Und der objektive Idealismus geht eben davon aus, dass diese geistigen Strukturen nicht nur in unserem Kopf existieren, sondern in der Welt selbst ganz objektiv verankert sind. Das Manifest diagnostiziert jetzt einen tiefen Riss in unserer modernen Welt.
Also auf der einen Seite die kalte Wissenschaft, die nur harte Fakten liefert?
Genau, Daten ohne Sinn. Und auf der anderen Seite haben wir so geistige Ideale, die völlig den Kontakt zur echten Realität verloren haben.
Und die Versöhnung, die passiert dann durch diesen kreativen, künstlerischen Akt des Einzelnen.
Exakt. Das Manifest behauptet, dass das Subjekt, also du, ich, der Mensch, durch seine schöpferische Kraft diese beiden getrennten Sphären wieder verbinden kann.
Daher auch das Bild von diesem Erzengel Michael, der gegen den Drachen kämpft.
Richtig, der Drache steht hier einfach für das formlose Chaos. Für dieses nihilistische Nichts, von dem du vorhin gesprochen hast.
Und die Gegenkraft ist dann unser menschlicher Wille, der dieses Chaos ordnet?
Und das passiert laut Text in der Transzendentalie der Schönheit. Das heißt, Schönheit ist hier keine hübsche Deko. Sie ist ein fundamentaler Wahrheitsbegriff.
Wow. Also etwas ästhetisch zu formen bedeutet, der Welt eine Struktur zu geben. Die Kunst wird sozusagen zum neuen existenziellen Heiligtum und Überlebensinstrument.
Besser kann man es nicht zusammenfassen.
Also gut, ich fasse das mal kurz zusammen. Die alten festen Regeln sind weg. Ich bin kein passiver Konsument mehr, der sich einfach eine vorgefertigte Identität aus dem Regal zieht.
Richtig.
Ich muss durch meine eigenen Entscheidungen und Handlungen meiner Realität eine Form geben. Soweit, so klar. Aber wenn ich das jetzt logisch weiterdenke, dann stoße ich auf ein massives soziales Problem.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Naja, wenn ich jetzt anfange, mein Wertesystem und meine Realität als mein eigenes Kunstwerk zu erschaffen und du tust zeitgleich genau dasselbe, nach deinen Vorstellungen.
Mhm.
Dann leben wir ja nicht in zwei voneinander isolierten Blasen. Mein Kunstwerk kollidiert unweigerlich mit deinem.
Ja.
Der Raum dazwischen, also unsere Beziehungen, unsere ganzen Konflikte, die gesellschaftlichen Strukturen, das muss doch dann das eigentliche Material sein, an dem wir alle permanent arbeiten, oder?
Das ist eine brillante Deduktion. Denn damit bist du logisch exakt an dem Punkt angekommen, den unsere dritte Quelle aufgreift.
Joseph Beuys.
Genau. Wenn wir die individuelle Leinwand verlassen und das große gesellschaftliche Ganze betrachten, landen wir bei Joseph Beuys und seinem revolutionären Konzept der sozialen Plastik.
Also, was bedeutet das nun alles konkret?
Der Lexikonartikel, den wir vorliegen haben, ordnet Beuys ja ideengeschichtlich ein. Er war stark beeinflusst von Denkern wie Novalis oder Schiller und er hat dann in den 60er und 70er Jahren einen Satz geprägt, der extrem oft missverstanden wird.
Jeder Mensch ist ein Künstler.
Ganz genau.
Und das heißt ja eben gerade nicht, dass jetzt jeder plötzlich das Talent haben muss, ein naturgetreues Porträt zu malen oder eine Symphonie zu komponieren, oder?
Absolut nicht.
Wenn wir dem Gedanken folgen, den wir hier gerade entwickelt haben, dann ist Kunst für Beuys ja nicht das fertige Produkt im Museum. Wenn Kunst das Prinzip ist, mit dem wir dem Chaos Form geben, dann ist wirklich jeder bewusste, strukturierende Handlung im Alltag Kunst.
Das ist der Kern seines erweiterten Kunstbegriffs. Beuys löst die Kunst komplett von traditionellen Medien wie Leinwand oder Marmor.
Sondern?
Das Material der sozialen Plastik ist die Gesellschaft selbst. Menschliches Handeln, das versucht, das Zusammenleben, die Politik oder die Umwelt zu formen, das ist ein plastischer, ein künstlerischer Akt.
Egal ob durch Sprache, durch Gedanken oder handfeste Taten.
Genau. Wir alle meißeln eigentlich permanent an dieser riesigen, unsichtbaren Skulptur, die wir Gesellschaft nennen.
Der Artikel bringt dazu ja auch dieses unglaublich anschauliche Beispiel, das Projekt der 7000 Eichen auf der Documenta 7 in Kassel. Das war 1982.
Oh ja, ein Meisterwerk der sozialen Plastik.
Beuys hat da ja nicht einfach Bilder aufgehängt. Der hat einen gigantischen, keilförmigen Haufen von 7000 massiven Basaltsteinen mitten auf dem zentralen Friedrichsplatz aufschütten lassen.
Ein riesiger Eingriff ins Stadtbild.
Total. Und der Mechanismus dahinter war genial. So ein Stein durfte nur dann von diesem Platz abgetragen werden, wenn gleichzeitig an seinem neuen Bestimmungsort in der Stadt ein junger Eichenbaum gepflanzt wurde.
Und genau da sehen wir die soziale Plastik in Aktion. Beuys hat hier keinen einzigen Pinsel geschwungen. Er hat einfach einen Rahmen geschaffen, der die Menschen zum Handeln gezwungen hat.
Dieser Steinhaufen lag da ja jahrelang.
Richtig. Er provozierte riesige Diskussionen. Die Bürger mussten sich organisieren, sie mussten streiten, Gelder sammeln, physisch richtig hart arbeiten, um diese Steine zu bewegen und diese Bäume zu pflanzen.
Der Prozess der Aushandlung, also die Konflikte und die Zusammenarbeit, das war das eigentliche Kunstwerk.
Exakt. Die Gesellschaft hat sich in der Auseinandersetzung mit dieser Aufgabe völlig neu geformt und dabei ganz real ihre Umwelt verändert.
Das geht bei Beuys ja sogar so weit, dass er politische Organisationen für direkte Demokratie gegründet hat, richtig?
Ja, weil er sagte, auch das simple Ausfüllen eines Wahlzettels oder so eine bewusste politische Debatte am Küchentisch, das ist ein formender Eingriff in die soziale Plastik.
Weißt du, da gibt es doch diese berühmte Anekdote aus dem Lexikon-Artikel, dass Beuys behauptete, selbst das Schälen einer Kartoffel könne ein künstlerischer Akt sein.
Ja, das klingt erstmal absurd, oder?
Tut es. Aber wenn ich jetzt unsere ganzen Texte miteinander verknüpfe, dann verstehe ich endlich, warum er das gesagt hat. Es geht um die Intention.
Ganz genau.
Wenn ich diese Kartoffel nur mechanisch, völlig gedankenlos schäle, dann bin ich einfach nur ein unbewusstes Rädchen im System.
Mhm.
Wenn ich es aber mit vollem Bewusstsein für den Prozess tue, mit Achtsamkeit für das Material und diesen Akt der Ernährung, dann erhebe ich diese banale Handlung zu etwas Sinnhaftem.
Er bringt damit die komplette Verantwortung zurück zum Einzelnen.
Ja, das ist ein krasser Perspektivwechsel für dich als Zuhörer. Jedes Meeting, das du führst, jede kleine Entscheidung, die du triffst, ist ein Meißelschlag an unserer gemeinsamen Skulptur.
Und hier schließt sich der Bogen wunderbar zurück zum Anfang, zu Nietzsche. Warum ist dieses Konzept der sozialen Plastik philosophisch überhaupt so überlebenswichtig?
Weil die alten Regeln tot sind.
Genau. Die alten metaphysischen Klammern sind weg. Früher wurde die Gesellschaft von oben zusammengehalten, durch Dogmen, Könige, Religionen. Dieser Druck von oben ist einfach weg.
Und wenn eine Gesellschaft ohne diese Dogmen jetzt nicht in Anarchie und nihilistisches Chaos zerfallen soll, dann muss die Stabilität von unten kommen.
Sie erfordert zwingend die bewusste, partizipatorische Individualität von uns allen. Wenn wir aufhören, uns als aktive Bildhauer unserer eigenen Umwelt zu begreifen, bricht die Plastik einfach in sich zusammen.
Wow, das ist wirklich eine gewaltige Perspektive, die wir da heute erarbeitet haben.
Finde ich auch.
Wir sind einen weiten Weg gegangen. Wir sind gestartet bei Nietzsches gnadenlosem Einriss von festen Identitäten und seinem mutigen freien Geist.
Dann kam dieses brachiale Manifest, das uns gezeigt hat, dass wir dem Chaos nur durch unseren eigenen schöpferischen Willen begegnen können.
Und schließlich Joseph Beuys, der diese immense Verantwortung auf die Straße getragen hat und uns allen klar macht, wir sind das Material, wir sind die Bildhauer.
Ich finde, das ist ein extrem ermutigender Schlussstrich unter diese doch teilweise sehr schweren und dunklen Texte.
Absolut. Ein direkter Reminder an dich, der uns gerade zuhört. Du musst dich von der heutigen Informationsflut oder dem Verlust alter Traditionen nicht erdrücken lassen.
Nein, überhaupt nicht. Das Fehlen einer vorgefertigten Landkarte ist kein Fehler im System.
Betrachte diese Leere nicht als einen bedrohlichen Abgrund. Betrachte sie einfach als leere Leinwand. Oder eben als einen völlig unbearbeiteten Steinblock. Du hast die Werkzeuge, deinen Leib, deinen Verstand, deine bewussten Taten, um aktiv mitzugestalten.
Dieser verschwundene blaue GPS-Punkt auf deinem Telefon, über den wir am Anfang gesprochen haben, der zwingt dich eigentlich nur dazu, endlich den Kopf zu heben und dir deinen ganz eigenen Weg durch die Stadt zu suchen.
Sehr schön gesagt. Aber, und das ist Tradition bei uns, bevor wir dich für heute entlassen, möchten wir dir noch einen allerletzten provokativen Gedanken mit auf den Weg geben. Ein Gedanke, der sich direkt aus unserer heutigen Diskussion ergibt, aber über die Texte hinausgeht.
Ja.
Wenn unsere Gesellschaft tatsächlich eine gigantische soziale Plastik ist, an der wir alle gleichzeitig ununterbrochen meißeln,
was passiert eigentlich, wenn unsere künstlerischen Visionen völlig unvereinbar sind? Wenn die eine Hälfte der Gesellschaft eine filigrane gotische Kathedrale bauen will, während die andere Hälfte so eine fundamentale Bauhausarchitektur anstrebt?
Erschaffen wir durch dieses ständige Aufeinanderprallen der Visionen, durch all diese harten Kompromisse und Brüche, am Ende ein völlig unvergleichliches, dynamisches Meisterwerk? Oder besteht nicht eher die Gefahr, dass wir mit unseren ganzen unterschiedlichen Meißelschlägen diesen großen Steinblock am Ende einfach nur zu feinem Staub zerlegen? Ein Gedanke, den du vielleicht heute einfach mal mit in dein nächstes Meeting oder in deine nächste Diskussion nehmen kannst.
Das ist eine gute Frage für den Tag.
Danke, dass du uns heute wieder auf dieser Entdeckungsreise begleitet hast. Bis zum nächsten Mal.
Und vergiss nicht, jeder Tag ist ein neuer Meißelschlag. Mach's gut.